Die Presse.
We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now.
Es sind spektakuläre Bilder, die am Sonntag um die Welt gegangen sind. Das 121 Meter hohe Starship-Raumschiff, das später einmal bis zu 100 Menschen zum Mars bringen soll, hat einen bemerkenswerten Testflug überstanden. Zum allerersten Mal konnte die gigantische Rakete wieder unbeschadet an seine Startrampe in Boca Chica in Texas zurückkehren. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst, meinen Fachleute, eine, die Folgen haben wird.
Mit Starship wird man tatsächlich den Preis für den Zugang zum Weltraum, was ja die große Barriere immer gewesen ist, deutlich senken. Das heißt, wir sehen, dass es hier zu einer massiven Demokratisierung des Weltraums kommt, und was das industriepolitisch bedeutet und auch geopolitisch, das ist noch gar nicht abzusehen. Aber die Geschwindigkeit und das Tempo, das hier SpaceX vorgibt, das ist atemberaubend.
Das sagt Weltraumexperte Gernot Krömer in der heutigen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist David Freudenthaler. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir reden heute darüber, warum der jüngste Meilenstein des Elon Musk-Unternehmens SpaceX nicht nur Weltraumnerds interessieren sollte, wie im Weltraum private Unternehmen den staatlichen Organisationen längst den Rang abgelaufen haben und wie das die globalen Machtverhältnisse verschieben könnte. Und wir reden darüber, warum es auch am Mond schon bald Internet geben könnte. Dazu bin ich jetzt mit Gernot Krömer, dem Direktor des österreichischen Weltraumforums, verbunden. Hallo, Herr Krömer.
Hallo, schönen guten Tag.
Am Sonntag ist ja erstmals die Startstufe einer Starship-Rakete wieder unbeschadet gelandet oder wurde von diesem Turm so eingefangen, sozusagen. Das waren spektakuläre Bilder. Von einem Durchbruch in der Raumfahrt ist da die Rede und verschiedene Superlative kursieren da. Wie sehen denn Sie das?
Also man spürt deutlich in der Branche eine Art Freudenwelle technischer Natur durchperkulieren. Das heißt, man hat gesehen, wie diese Rakete, also die Unterstufe, wieder aufgefangen wurde mit diesen beiden Chopsticks, wie man auch sagt. Das ist etwas, was technisch wirklich mit dem Begriff Meisterleistung benannt werden darf. Also das war vor 5 oder 10 Jahren noch völlig undenkbar und ist ein Meilenstein dafür, dass nicht nur der obere Teil des Starships, sondern auch dieser Super Heavy Booster auch weiterverwendet werden kann. Das ist schon ein Schritt nach vorne.
Jetzt ist ja Elon Musk, der da dahinter steht, irgendwie ein durchaus kontroverser Typ, der es auch weiß, seine Projekte zu vermarkten. Wie viel an diesem Erfolg kann man denn jetzt der Elon Musk wirklich selber zusprechen?
Ja. Also Elon Musk ist die Galionsfigur, die jeder kennt, sie auch, wie Sie richtig gesagt haben, kontrovers im Rampenlicht steht halt. Die wirklichen Helden hinter diesen Projekten, das sind natürlich die Ingenieure, Leute wie eine Gwyneth Shotwell zum Beispiel, die über viele, viele Jahre im Wechsel in Kompetenz angeeignet haben und noch einen zweiten Faktor gut ausnutzen konnten, nämlich als das Space Shuttle-Programm runtergefahren wurde vor über 10 Jahren, haben die natürlich diese besten, erfahrensten Leute aus dem Shuttle-Programm absaugen können und damit einen Know-how-Vorsprung bekommen, der keiner anderen Firma zur Verfügung stand. Also das, was SpaceX hier vollbracht hat, es ist etwas, was keine andere Firma auf dem Planeten so einfach kopieren kann. Da sind sie wirklich in einem Alleinstellungsmerkmal mit allen Vor- und Nachteilen.
Und was heißt das jetzt für zukünftige Missionen? Kann man sich darauf einstellen, dass diese SpaceX-Raketen demnächst auch wieder Richtung Mond oder sonst wohin abbiegen werden?
Ja, also tatsächlich ist so, das war der 5. Testflug. Nächstes Jahr sind 5 weitere Flüge geplant und in darauffolgenden Jahren über 7 Minimum. Darunter auch die erste bemannte Landung wieder auf dem Mond. Das heißt, das ist etwas, wo wir das mal unbemannt und dann übernächstes Jahr hoffentlich auch bemannt dann mit der Artemis-Mission was sehen werden. Gemeinsam mit einem amerikanischen Konkurrenten, die das auch probieren. Die NASA versucht ja immer auf zwei Standbeinen zu stehen und sich nicht einer Firma auszuliefern. Das ist aber nicht nur der große Business Case. Wobei, muss schon mal sagen, also die NASA investiert da an die 4 Milliarden Dollar in SpaceX, um mindestens zwei Mondmissionen hier zu ermöglichen. Und da wird sicher noch mehr danach kommen. Der wirkliche Business Case, der liegt ein bisschen woanders, denke ich. Einerseits mal, um sehr günstig Nutzlast in Umlaufbahn zu bringen, ist für jeden Anbieter interessant, aber auch sicherheitspolitisch relevant. Da ist die Air Force auch dahinter. Die möchten nächstes Jahr einen Demoflug machen. Das ist im Prinzip innerhalb von 1,5-2 Stunden 100 Tonnen Nutzlast, vielleicht sogar bemannt, an jedem beliebigen Punkt der Erde hinbringen können. Und das ist natürlich auch operativ unglaublich spannend, also vom Militärischen aus gesehen.
Und auch da, versteht es richtig, werden dann die Raketen von SpaceX der entscheidende Faktor quasi.
Ganz genau. Also die Starships werden das Arbeitspferd sozusagen, was dieses kleine technische Wunder vollbringen soll. Denn die sind ja wirklich beeindruckend. Das Ding ist 121 Meter hoch, 5000 Tonnen schwer. Das ist die größte, schwerste Rakete, die jemals überhaupt geflogen ist in der Geschichte, inklusive auch im Vergleich zu den russischen N1-Mondraketen oder den Apollo-Missionen mit den Saturn V. Also das ist wirklich etwas, wo man sagt, da schlackern dann die Ohren.
Jetzt ist ja generell auffällig, dass immer mehr private Unternehmen, und da gibt es ja jetzt, ich meine, Elon Musks SpaceX und auch dieses Satellitennetzwerk Starlink, das ja ebenso Elon Musk gehört, die stechen da ein bisschen hervor, aber wir haben es ja erwähnt vorhin, da steckt auch gutes öffentlichkeitswirksames Marketing dahinter. Es gibt auch andere Unternehmen, die da sehr, sehr stark sind in diesem Bereich, da viel dazu forschen und auch experimentieren. Jetzt würde mich interessieren, Herr Krömer, wie verändert denn das die Dynamik? Es war ja über Jahrzehnte, dass es eigentlich staatliche Weltraumorganisationen wie zum Beispiel die NASA in den USA oder auch die ESA, die weniger bekannte europäische Raumfahrtorganisation, da vorherrschend waren. Jetzt kommen eben da die großen privaten. Inwiefern verändert das jetzt die Zukunft im Weltall?
Wir sehen eine ganz massive Transformation hier. Die Faustregel, jeder Satellit wiegt eine Tonne, kostet eine Milliarde, braucht 10 Jahre zum Entwickeln und ist ein Kubikmeter groß, die gilt einfach nicht mehr. Im Augenblick sind etwa 8000 aktive Satelliten in der Erdumlaufbahn. Mehr als die Hälfte davon gehören nur zu Starlink. Also eine einzige amerikanische Firma hat mehr Satelliten dort oben als alle anderen Regierungen, Konstellationen, Einzelbetreiber, NASA, ESA, alle zusammengenommen haben weniger Satelliten oben. Und nach einer Euroconsult-Studie sollte bis 2035 sollten nicht 8.000, sondern 75.000 Satelliten oben sein halt. Das heißt, es ist etwas, wo wir ganz neue Dienstleistungen sehen werden und das ist praktisch alles privatwirtschaftlich gemacht. Das heißt, die Rolle, die Regierungen im nahen Erdweltraum spielen und spielen werden, die wird verschwindend gering sein und sich auf ganz wenige Spezialfälle in Zukunft beschränken dann. Das ist ähnlich wie mit der Schifffahrt oder wie im Eisenbahnwesen vor 200 Jahren oder so. Der Knackpunkt ist, mit Starship wird man tatsächlich den Preis für den Zugang zum Weltraum, also die große Barriere immer gewesen ist, deutlich senken. Wir reden hier von Milliardenförderung von der NASA. Elon Musk behauptet, das muss man noch zeigen, aber es ist nicht ganz unplausibel, dass ein Starship-Flug, wo man 100 Tonnen Material bis 150 in der Endausbaustufe in den Erdumlauf bringen, um 1 Million Dollar zahlen kann. Das ist nix. Ja. Das heißt, da ist der Preis bei ein paar, das ist wahrscheinlich ein FedEx-Paket zwischen Uganda und Kirgisistan teurer. Das heißt, wir sehen, dass es hier zu einer massiven Demokratisierung des Weltraums kommt und was das industriepolitisch bedeutet, auch geopolitisch, das ist noch gar nicht abzusehen.
Jetzt, wie wird denn da zum Beispiel ein konkreter Use Case ausschauen, wenn man so große Mengen in sehr kurzer Zeit zu relativ kleinen Preisen von A nach B bringen kann? Wie könnte das ausschauen?
Das ist jetzt die große Frage, denn wenn ich 100 Tonnen raufbringen kann, wir hatten gerade 100 Tonnen Nutzlast im Hinterkeller, was er raufbringen möchte. Das heißt, auch die Kunden müssen neu denken. Das können Massenstart sein, dass man sagt, man tut auf einen Schlag 500 Satelliten aussetzen, kann man machen, ja. Oder man hat so zum Beispiel neue Use Cases, wie zum Beispiel für, ich sage jetzt, für Katastropheneinsätze irgendwo am Rande der Welt auf einen Schlag 100 Tonnen Hilfsgüter bereitzustellen, die niemand abfangen kann, ja, weil das Ding landet auf dem Weltraum genau dort, wo es hinkommt, ohne andere Ländergrenzen überwinden zu müssen. Das sind Nutzungsanwendungen, die man bis jetzt noch nicht am Radar gehabt hat. Es gibt natürlich jetzt in Richtung Mars und Mond gedacht, die Nutzung Stationen hinzubringen. Die erste bemannte Marslandung ist da schon auch ein bisschen konkret in der Planung in den nächsten 20, 30 Jahren. Aber das sind natürlich ein bisschen Nischenanwendungen, weil wir das nicht im Dutzendpack zum Mond fliegen. Langfristig gesehen aber schon. Also wir sehen jetzt gerade, das hat auch der Josef Aschbacher, der ESA-Generaldirektor, so schön gesagt, wir sehen gerade Entstehung einer lunaren Ökonomie. Das heißt, dass auch, ich sag mal, Breitbandanbindung des Mondes genauso relevant sein wird, wie jetzt im Augenblick gerade in der Antarktis diskutiert wird. Dass Nutzungsleistungen wie Sauerstoff, Wasser, Treibstoff zur Verfügung zu stellen, genauso irgendwann privatwirtschaftlich auf dem Mond relevant sein wird. Und dann sind natürlich solche Nutzer sehr wohl wichtig. Es ist ja nicht so, dass jetzt mit einem gelungenen Starship-Flug diese Schwelle überschritten ist und ab jetzt können sie in Massenproduktion gehen. Da muss noch viel getestet werden. Und wir haben jetzt eine Rakete, was fliegt, aber wir haben noch keine Raumanzüge für den Mars, wir haben noch keine Stationen für den Mond. Da muss man in anderen Bereichen nachziehen, aber die Geschwindigkeit und das Tempo, das hier SpaceX vorgibt, das ist atemberaubend.
Inwiefern ist denn das auch oder diese Entwicklung auch vielleicht ein bisschen kritisch zu betrachten? Jetzt haben Sie ja gesagt, dieses Starlink-Satellitennetzwerk, dass die schon extrem dominant sind da oben. Wir haben jetzt auch zum Beispiel im Ukraine-Krieg gesehen, dass der Elon Musk eigentlich so ein bisschen mit Daumen hoch, Daumen runter sagen kann, wo er seine Satelliten hinschickt und der einen oder der anderen Seite da helfen kann. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn da einzelne Personen so Entscheidungen treffen können. Und die andere Frage wäre, wird es da nicht allmählich ziemlich voll dann da oben? Was würde das bedeuten?
Die Antwort ist ja und ja. Das heißt, dass eine Person mit einer gewissen Volatilität der Meinung geopolitische Entscheidungen mittreffen, nur das ist schon etwas, was wir in dem Ausmaß nicht gekannt haben im Weltraumbereich. Das bedeutet, dass zum Beispiel im Bereich Weltraumschrott kontrollieren, also es geht um Space Debris, das ist ein zunehmend größeres Problem, dass nicht die am meisten Staaten auch am meisten Weltraumschrott beitragen, das ein Faktor ist, den man nicht unterschätzen darf. Wir wissen von einem Fall vor knapp 2 Jahren, wo also ein europäischer Erdbeobachtungssatellit der Sentinel-Klasse auf beinahe Kollisionskurs mit einem Starlink-Satelliten war. Die ESA hatte nicht einmal ein Telefonnummer, wo sie anrufen kann, damit man die Ausweichmanöver koordinieren kann. Und die lapidare erste Antwort war die von Starlink halt, wenn das zu einer Kollision kommt, kein Problem, die nächsten 5 sind schon in der Warteschleife, wenn ihr euren verliert, dann ist es euer Problem halt. Und da gibt's halt nur einen von diesen sehr teuren Satelliten von der ESA-Seite. Ist ja keine Frage, wer dann ausgewichen ist, ne? Und das ist etwas, wo man auch regulativ ein bisschen diese Wind-West-Stimmung bremsen möchte. Der Weltraum ist zwar ein luftleerer, aber kein rechtsfreier Raum, muss man sagen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass natürlich, wie Sie gesagt haben, in der Ukraine Themen wie Starlink an der Frontlinie ein großes Thema sind. Ist ja früher so stark gestört worden. Not so fun fact, inzwischen werden mehrere tausend Satellitenterminals von Starlink auch auf der russischen Seite grenznah eingesetzt, weil die draufgekommen sind, dass Starlink besser funktioniert als das russische Kommunikationssystem. Deswegen gibt es ja kaum mehr weniger Störungen dort auch. Also es wird schon von beiden Kriegsparteien genutzt. Das, womit ich ein bisschen ein Problem habe bei allen Positiven, wie das bei Hurricane-Opfern in den USA in Florida Starlink gratis für den Rest des Jahres zur Verfügung gestellt wird, finde ich eine ganz tolle Sache. Aber das hat natürlich auch in Konfliktzonen ganz eine andere Dimension. Und da denke ich, dass man die Kontrolle nicht einer Firma komplett überlassen soll, dass hier ein gewisser gesellschaftlicher Konsens, eine moralische Konsensbildung wichtig ist.
Herr Krümer, lassen Sie mich abschließend fragen. Sie haben vorhin schon den Mars erwähnt. Den hat Elon Musk immer wieder als langfristiges, großes Ziel ausgegeben seiner Unternehmungen. Ist das auf absehbare Zeit realistisch, dass wir Missionen zum Mars machen, vielleicht sogar bemannt mit dem aktuellen Starship schon?
Also ich denke, das ist nicht die Frage von ob wir zum Mars fliegen ist, sondern wann wir zum Mars fliegen werden. Wir dürfen davon ausgehen, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren die erste reale Mars-Expedition mit Menschen und Robotern gleichzeitig passieren wird. Das bedeutet aber auch, dass diejenigen Menschen, was diesen ersten Schritt auf den roten Planeten setzen werden, schon jetzt geboren ist. Die Crew für diese größte und ambitionierteste Reise unserer Geschichte überhaupt, die Crew, die gibt's schon, aber sie weiß es noch nicht, weil die gerade irgendwo in der Volksschule in Beijing oder in New York oder in Hintertupfing gehen. Das heißt, wir können uns es erlauben, denke ich, bei allen geopolitischen Konfliktsituationen, bei Themen wie Klimawandel, durchaus wieder mittel- und langfristig ein bisschen ans Träumen zu wagen. Und das ist etwas, was für unsere Gesellschaft ganz was Wichtiges ist.
Träumen, Sie sagen es, das ist gut für uns als Gesellschaft, das bringt uns weiter. Lieber Herr Krömer, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, on to Mars.
Für heute war es das von uns. Eine aktuelle Einordnung zum jüngsten SpaceX-Test inklusive Video davon verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Ich, David Freudenthaler, sage danke fürs Zuhören und auf bald. Wir sehen uns am Mars.